Ja, hallo miteinander und willkommen bei unseren Dialogen mit dem Unterbewusstsein, dem Podcast des Blackbox-Protokolls. Am Mikrofon für euch Thomas Heine und heute geht es um spontane Einsichten, um Ideen und Geistesblitze, die uns manchmal ganz unerwartet überkommen. Auch wenn man vielleicht schon lange vorher erfolglos an irgendeinem Problem herumgekaut hat, kennt sicher jeder. Manchmal bekommt man einen konkreten Input, der uns zu einer Einsicht bringt. Dieser Podcast vielleicht oder auch eines unserer Seminare zum Beispiel, aber manchmal überkommt uns so eine Einsicht auch scheinbar aus dem Nichts, in Momenten, wo wir überhaupt nicht damit rechnen und vielleicht sogar gedanklich mit etwas vollkommen anderem beschäftigt sind. Kennst du sicher auch das Gefühl, dass man sich anschließend fragt, warum man darauf nun nicht früher gekommen ist, wo die Antwort auch im Nachhinein oft so naheliegend und offensichtlich zu sein scheint. Und trotzdem ist der Groschen eben die ganze Zeit nicht gefallen. Erst irgendwann hat irgendetwas den Ausschlag gegeben. Und man weiß oft gar nicht, was das nun eigentlich war, was die Lampe in unserem Kopf hat angehen lassen. So wirklich vollkommen aus dem Nichts kommt die betreffende Idee dabei natürlich nicht. Denn unbewusste Prozesse laufen in unseren Gehirnwindungen ja trotzdem ab. Nur bewusst nehmen wir die nicht wahr. Und dann fragen wir uns, wo diese Idee oder diese Einsicht nun ausgerechnet jetzt gerade herkommen. Das Wort Geistesblitz trifft es da ja schon sehr gut. Ein Blitz aus heiterem Himmel. Mit der Frage, wo solche Gedanken plötzlich herkommen und wie oder unter welchen Bedingungen sie es tun, beschäftigen sich Psychologen auch gerne. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Denn wenn man die Bedingungen kennen würde, unter denen solche Ideen auftreten, dann könnte man das vielleicht fördern. Und dann gäbe es vielleicht nicht nur einen Albert Einstein, der einen Geistesblitz hat, wie Raum und Zeit zusammenhängen, sondern dann gäbe es vielleicht viele Menschen, die bahnbrechende Ideen haben. Oder man könnte dafür sorgen, dass viele Menschen bahnbrechende Ideen haben. Die Gestaltpsychologie untersucht also genau das unter anderem. Der Name kommt übrigens daher, dass sich bei so einem Geistesblitz die Puzzleteile eines Problems schlagartig richtig zusammenfügen, sodass daraus eben eine gute Gestalt entsteht. Deshalb Gestaltpsychologie. Wobei diese Metapher des Puzzles, das sich scheinbar plötzlich von ganz allein löst, auch schon einen ganz wichtigen Aspekt von Einsichten und Geistesblitzen enthält. Die Puzzleteile müssen ja überhaupt erst einmal da sein, damit sich das Puzzle zusammenfügen kann. Nehmen wir nochmal Einstein. Ohne eine tiefgehende fachliche Grundlage entwickelt niemand die Relativitätstheorie. Hätte Einstein nicht sein physikalisches Wissen und sein logisches Denkvermögen gehabt, dann hätte ihn auch kein Geistesblitz weitergebracht. Aber grundlegendes Wissen alleine ist es eben auch nicht. Da kommen noch andere Dinge dazu. Zum Beispiel die Fähigkeit, out of the box zu denken, wie man Neudeutsch so schön sagt. Dass man also gedanklich den Rahmen des Gewohnten und als selbstverständlich angenommenen auch verlassen kann. Denn nur so kommt man zu originellen Lösungen, die nicht am herkömmlichen Schema orientiert sind. Wer einfach immer tut, was alle getan haben und was auch er immer getan hat, na, der bekommt auch nur das, was er immer bekommen hat. Und nichts Neues, Originelles oder Kreativ-Geniales. Aber nehmen wir mal an, wir hätten all das. Wir hätten das grundlegende Wissen für ein Problem, um das es geht. Und wir wären auch in der Lage, kreativ out of the box zu denken. Das bedeutet natürlich trotzdem noch nicht, dass uns jetzt ein Licht aufgeht und der sprichwörtliche Knoten platzt. Denn logisches und planvolles, rationales Denken lässt eben immer noch nicht alle Puzzleteile von alleine ineinander fallen. Und der Grund dafür ist, dass manchmal ein Perspektivenwechsel nötig ist, um Zusammenhänge neu oder anders zu sehen. Und das wiederum passiert in aller Regel unbewusst. Und deshalb wurden auch viele geniale Ideen im Schlaf oder im Halbschlaf geboren. Der Chemiker Auguste Kekulé soll angeblich auf die ringförmige Struktur des Benzols gekommen sein, als er im Halbschlaf von einer Schlange geträumt hat. Einer Schlange, die sich in den Schwanz biss. Als er also sein ständiges, bewusstes Grübeln und Nachdenken mal nicht unter Kontrolle hatte, und sich dann eben das Unbewusste den Weg an die Oberfläche bahnen konnte. Und wenn das sozusagen durchbricht, dann ist das dieser unerwartete Aha-Moment, der uns meist vollkommen unvorbereitet und scheinbar aus dem Nichts trifft. Wenn du bewusst und gezielt irgendein Problem löst, dann kannst du eigentlich hinterher immer angeben, welche Schritte du gegangen bist, um zum Ziel zu gelangen. Egal, ob du ein Fahrrad reparierst, eine einfache Rechenaufgabe löst oder das Wasser aus einer überlaufenden Badewanne entfernst. Bei so etwas weißt du hinterher immer ganz genau, wie du zur Lösung gekommen bist. Aber bei unseren Geistesblitzen, da ist das eben nicht so. Die kommen scheinbar aus dem Nichts, wobei das eben nicht stimmt, wie wir bereits festgestellt haben. Die kommen aus dem Unterbewussten. Und darauf haben wir naturgemäß nun einmal keinen bewussten Zugriff. Die kanadische Psychologin Janet Metcalf von der Columbia University in New York forscht seit Jahren in diesem Bereich. Sie hat zum Beispiel erst 2016 die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, wie sich Probanden dabei fühlen, wenn sie versuchen, Zaubertricks zu erklären. Da ging es um das intuitive Gefühl von Wärme und Selbstvertrauen, wenn eine Einsicht da war, wie so ein Trick eben funktionierte, oder die eben nicht da war, wenn sich die Zuschauer etwas nicht erklären konnten. Eine spannende Studie für unsere Freunde aus der Zauberkunst. Jedenfalls hat Janet Metcalf in einer ihrer Versuchsreihen ihre Probanden über bestimmten Knobelaufgaben brüten lassen. Und die sollten dabei gleichzeitig immer angeben, wie nah oder wie fern sie sich der Lösung fühlten. Also ihr eigener Eindruck, ganz subjektiv. Und die Probanden sollten dazu einfach eine Skala von kalt über warm zu heiß im Kopf haben. Und wenn sie kalt sagten, fühlten sie sich also weit weg von der Lösung. Und wenn sie heiß sagten, hatten sie den Eindruck, dicht dran zu sein. Und das Spannende am Ergebnis war nun, dass sich der weitaus größte Teil der Probanden noch unmittelbar vor dem Aha-Moment genauso ratlos gefühlt hat wie am Anfang. Sie haben also unmittelbar vor dem Geistesblitz noch mehrheitlich kalt gesagt. Und das ist eben sehr typisch. Unmittelbar bevor einem die Einsicht oder die Idee überkommt, hat man keine Ahnung, dass man eigentlich bereits alle Puzzlesteine beisammen hat. Und dass es nur noch irgendeinen kleinen richtigen Anstoß braucht, damit sie in die richtigen Positionen fallen. Und weil man das nicht weiß, grübelt man und grübelt man, was dann leider das Unterbewusstsein daran hindert, mal konstruktiv mitzuhelfen. Und auch das hat seinen Grund. Und dieser Grund ist das alltägliche Problem im Verhältnis von Bewusstsein und Unterbewusstsein. Wir verarbeiten ja täglich Tausende und Abertausende von Eindrücken in unserem Gehirn. Aber nur ein sehr kleiner Teil davon dringt tatsächlich in unser Bewusstsein vor. Das ist die natürliche Filterfunktion unseres Gehirns. Denn würden wir all das, was wir in jeder Minute des Tages so auf uns einströmt, bewusst verarbeiten müssen, dann wären wir maßlos überfordert und würden sofort hilflos den Überblick verlieren. Also werden Dinge, die nicht von unmittelbarer Relevanz sind, ins Unterbewusstsein ausgelagert. Und damit haben wir unser bewusstes Denken für die wichtigen Dinge frei. Klingt erstmal gut und das ist es ja in den meisten Fällen auch, aber dieses Filtern führt eben leider auch dazu, dass wir in unsere bewussten Überlegungen auch nur diese vergleichsweise wenigen Aspekte einfließen lassen können, auf die unser Bewusstsein Zugriff hat, den ganzen Rest eben nicht. Aber all diese anderen Dinge, die durch den Filter im Unterbewusstsein gelandet sind, die sind ja nicht weg und verschwunden. Ein großer Teil davon ist durchaus noch vorhanden, eben im Unterbewusstsein und damit dem bewussten Zugriff entzogen. Wenn wir darauf aber Zugriff hätten, dann wäre eine Lösungsidee für ein Problem oft sehr viel schneller zur Hand. Aber haben wir eben keinen Zugriff drauf und dafür sorgen wir in aller Regel auch noch selber. Und zwar deshalb, weil wir uns so sehr bemühen, nachzudenken. Klingt erst einmal widersprüchlich, aber selbst wenn wir annehmen, dass Nachdenken ja grundsätzlich nichts Schlechtes ist, im Gegenteil. Aber wenn man damit an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt, dann nutzt es eben auch nichts, sich immer weiter im Kreis zu drehen. Denn den unbewussten Input kannst du eben nicht erzwingen. Im Gegenteil, du kannst ihn nur verhindern oder unterdrücken, indem du ihm keinen Raum lässt. Und du lässt ihm keinen Raum, indem du wieder und wieder das Problem durch die gleiche Brille deines bewusst zugreifbaren Vorwissens betrachtest. Das hindert dich dann eben daran, das betreffende Problem in einem anderen Licht zu sehen. In einem neuen Licht, also einem, das unter anderem die unterbewussten Inhalte deines Gedächtnisses darauf werfen könnte. Und da sehen wir jetzt natürlich, dass Wissen und Betriebsblindheit auch ziemlich nah beieinander liegen können. Je mehr ich weiß, desto voller ist die Box. Und wenn es um dieses sprichwörtliche Out-of-the-Box-Denken geht, dann macht es eine volle Box offenbar manchmal schwer, den Ausgang zu finden oder auch nur aus dem Fenster zu sehen. Deshalb sind manchmal auch Hinweise von unbeteiligten und unwissenden Dritten ganz hilfreich, um ein Problem zu lösen. Zum Thema kreatives Problemlösen gibt es ein klassisches Experiment, das der deutsche Gestaltpsychologe Karl Duncker schon in den 1920er Jahren entwickelt hat. Das wurde posthum erst Mitte der 1940er Jahre veröffentlicht und hat dann aber einige Berühmtheit erlangt. Stell dir vor, du stehst vor folgendem Problem. Vor dir liegen eine Kerze, Streichhölzer und ein Päckchen mit Reißzwecken. Und deine Aufgabe ist es jetzt, die brennende Kerze so an der Wand zu befestigen, dass kein Wachs auf den Boden tropft. Ich gebe dir gleich mal einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Also nochmal, du hast eine normale Tischkerze, diese Standarddicke eben, 2 cm Durchmesser oder so etwas. Zusätzlich Streichhölzer, um sie anzuzünden, und ein Päckchen Reißzwecken. Und jetzt befestige in Gedanken die brennende Kerze an der Wand, ohne dass der Wachs auf den Boden tropft. Los geht's, einen Moment nachdenken, jetzt. Okay, hattest du eine Idee? Zumindest einen ersten Gedanken kann man ja in einigen Sekunden, wie wir sie jetzt hatten, auch entwickeln. Die meisten Menschen beginnen hier natürlich mit dem Naheliegendsten. Also Kerze anzünden und sie dann irgendwie mit einer oder mehreren Reißzwecken an die Wand pinnen. Wie gesagt, der Gedanke liegt nahe in Anbetracht des zur Verfügung stehenden Materials. Aber weil man das Material kennt und auch weiß, wofür es gut ist, setzt man es auch nur dementsprechend ein. Allerdings funktioniert es hier in der Praxis so eben nicht wirklich gut. Entweder man bekommt die Kerze gar nicht erst fest oder das Wachs tropft auf den Boden. Und beides soll ja nicht sein, den Regeln entsprechend. Eine Out-of-the-Box-Lösung wäre jetzt folgende. Vielleicht teilt uns der ein oder andere später mal mit, ob er oder sie auch darauf gekommen ist. Nimm die Schachtel mit den Reißzwecken und mach sie leer. Und dann befestige diese Schachtel mit einer oder zwei Reißzwecken an der Wand, sodass du damit eine Art kleines Regal baust. Und darauf stellst du jetzt die brennende Kerze. So steht sie stabil und der Wachs kann nicht mehr auf den Boden tropfen, sondern landet eben im ungünstigsten Fall in der Schachtel. Der Punkt ist hier also, auf die Idee zu kommen, die Reißzweckenschachtel nicht nur als Beiwerk und Aufbewahrungsbehältnis der Reißnägel wahrzunehmen, weil man nur auf deren Inhalt achtet. Man muss auf die Idee kommen, die Schachtel und nicht nur die Reißzwecken darin wahrzunehmen und diese Schachtel dann umzuinterpretieren, um aus ihr ein Regal zu machen, also ihre Funktion zu ändern. Und darauf kommen eben gar nicht so richtig viele Menschen. Denn wir sind meist so gefangen in unserem Vorwissen, eine Schachtel ist eine Schachtel, dass wir alternative Verwendungsmethoden, eine Schachtel kann auch ein Regal sein, dass wir die eben kaum erkennen. Interessant ist übrigens auch, dass in Dunkers Experimenten mehr Leute auf die Lösung gekommen sind, wenn die Reißnägel von vornherein neben der Schachtel lagen und nicht in ihr. Da hat es offenbar geholfen, dass die Schachtel jetzt nicht mehr nur eindeutig als Aufbewahrungsbehältnis für die Nägel erkennbar war. Und schon fiel es den Probanden leichter, das vorhandene Material kreativ umzudeuten. Aber wie können wir denn jetzt im Alltag zumindest ein bisschen dafür sorgen, dass hier und da der Knoten mal schneller platzt, wenn wir an einem Problem rumkauen? Patentrezepte gibt es natürlich nicht, aber doch einige Tipps. Gründliches Nachdenken ist zu Beginn natürlich immer gut. Wenn man sich aber festfährt, dann kann man es eben auch nicht erzwingen. Und deshalb sollte man dann auch mal seine bewussten Gedanken vom betreffenden Problem lösen, um dem Unterbewusstsein die Chance zu geben, sich zu Wort zu melden. Also, statt wieder und wieder auf das Problem zu starren, einfach mal eine Pause machen und sich ein wenig ablenken. Denke an irgendetwas anderes, lies ein Buch, geh eine Runde spazieren, koch dir einen Kaffee oder ruf mal wieder einen alten Freund oder eine alte Freundin an, mit der du lange nicht mehr geplaudert hast. Aber wie gesagt, selbst ein kleines Nickerchen kann ganz gut helfen, einfach weil im Moment des Einschlafens unser Gehirn die Tür zum Unterbewusstsein öffnet. Deshalb wirken ja auch Hypnose oder Selbsthypnose so gut. Kann man übrigens in unseren Seminaren lernen. Naja, und wenn alles nichts hilft, dann fehlen vielleicht tatsächlich nicht nur dem Bewusstsein, sondern auch dem Unterbewusstsein Puzzleteile. Und dann wäre die klassische Strategie eben, nach zusätzlichen Puzzleteilen zu suchen, also mehr Informationen zu sammeln. Denn wenn ich wirklich von bestimmten Dingen zu wenig verstehe, ja, dann werde ich auch keine Lösung durch einen Geistesblitz finden. Wenn sie nicht genug grundlegende Informationen über die jeweiligen Probleme gehabt hätten, dann hätte weder Auguste Kekulé die Ringstruktur des Benzols entdeckt, noch wäre Albert Einstein auf die Relativitätstheorie gekommen. Also, zusätzliches Wissen erlangen ist auch immer ein Weg, wenn gar nichts anderes mehr hilft. Lesen bildet. Tja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, du konntest mal wieder etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wir nehmen dafür auch gerne wieder einige Sternchen als Bewertung von dir, wenn es dir gefallen hat, oder auch eine Empfehlung an andere. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder oder, was noch besser wäre, wir sehen uns in einem unserer Seminare. Die aktuellen Termine findest du auf unseren Trainingsseiten unter www.blackbox-protokoll.de. Damit verabschieden sich Rainer Mees, Alexander Schelle und ich. Am Mikrofon war heute Thomas Heine. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.